Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Ulrich Gasdorf und heute begrüße ich ganz herzlich Felix Knochenhauer.
Moin.
Felix, wir sind passend zum Podcast natürlich auf Sylt, aber jetzt kann der Hörer ja nicht sehen, was wir hier gerade sehen. Erklär doch einfach mal, wo wir eigentlich sind und was du machst.
Ja, ich bin der Geschäftsführer in der Sturmhaube auf der Insel Sylt und zurzeit befinden wir uns im Hotel bei uns im Hause und gucken aufs Meer.
Genau, und das ist die Sturmhaube, das muss man ein bisschen mal erzählen, was das eigentlich ist, und weil das ist ja was ganz Besonderes. Es ist ja nicht einfach irgendwie ein Lokal, was hier jetzt mal gerade so steht, sondern es hat ja eine Tradition, es ist also...
Ein Traditionshaus, könnte man sagen. Es ist bereits die dritte Sturmhaube, vielleicht sollte ich dort anfangen. Die erste Sturmhaube ist damals vor langer, langer Zeit ins Wasser gefallen, wortwörtlich. Die ist leider dem Meer zum Opfer geworden. Die zweite Sturmhaube ist damals kontrolliert abgebrannt worden, weil es damals günstiger war als ein Abriss. Und nun befinden wir uns in der jetzigen Sturmhaube unweit des Roten Kliffes. Und wir sind zurzeit mit dem Blick aufs Wasser, mit dem Blick auf die Heidelandschaft und auch mit dem Blick auf das Quermarkenfeuer sehr erfreut, dass wir hier gemeinsam das Gespräch führen dürfen.
Darf ich kurz fragen, diese Sturmhaube, in der wir jetzt sind, du hast ja gesagt, es ist die dritte. Seit wann steht die denn jetzt so hier, dieses Gebäude?
Das Gebäude wurde 1969 fertiggestellt und dann auch erstmalig als gastronomischer Betrieb in Betrieb genommen, sozusagen.
Aber was waren die ersten beiden dann?
Zuallererst muss man sich vorstellen, früher gab es hier die rasende Emma, das war die damalige Inselbahn. Die führte direkt von Westerland bis in den Inselnorden als auch den Inselsüden. Und damals gab es hier keine Häuser, keine Struktur. Und Gäste, Besucher wollten aber immer schon diese besondere Landschaft genießen. Und vor dem Hintergrund musste man sich natürlich überlegen, wie kann man hier einen Ort schaffen, den die Gäste länger als vielleicht nur ein paar wenige Minuten aushalten können. Und dann kam man auf den Gedanken, die Sturmhaube zu bauen, weil vieler Tage ist Name hier Programm und wir haben sehr starke Winde als auch Stürme auf der Insel. Und hier in der Sturmhaube hat man schon vor langer, langer Zeit Zuflucht vor den Elementen gefunden.
Aber das war dann noch nicht ein Restaurant, sondern das war einfach nur wie eine Station oder wie ein Unterschlupf sozusagen.
Ja, es war wirklich ein Sturmschelter, ein Schutzort für die Menschen, die damals aus der rasenden Emma ausgestiegen sind, einfach sich diese wunderschöne Natur anschauen wollten. Und weil das zu dem Zeitpunkt wirklich nicht möglich war, länger als eine kurze Weile hier zu verweilen, hat man dann die Sturmhaube errichtet und es war dann mehr oder weniger eine Art Wartehalle auch für die rasende Emma. Und im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich die Sturmhaube immer weiter und wurde dann teilweise auch, gab es einen kleinen, ich nenne es mal liebevoll, Tante-Emma-Laden, wo man dann ein paar Postkarten kaufen konnte oder mal eine Schaufel, um dann die ein oder andere Sandburg, damals noch erlaubt, am Strand zu bauen, heutzutage nicht mehr. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf.
Ist ja wirklich super interessant und vor allen Dingen die rasende Emma, ich finde das gerade so spannend. Ich stelle mir gerade vor, dass hier wirklich eine Inselbahn gefahren ist. Wäre irgendwie eine total coole Attraktion, wenn man sowas mal wieder machen würde. Aber jetzt gehen wir wieder zurück in die Neuzeit, also seit 69 gastronomisch genutzt. Dann sozusagen von euch kann man sagen, dann waren da einige Betreiber, glaube ich, über die Jahre drin.
Das stimmt. Es gab einige Betreiber in den letzten Jahrzehnten und wir haben glücklicherweise den Zuschlag seitens der Gemeinde im Jahr 2016 erhalten, beziehungsweise 2017. 2016 wurde das letzte Mal hier Silvester gefeiert. Dann wurden die Türen geschlossen und wir haben den Zuschlag 2017 erhalten und dann haben wir ein paar Jahre für den Genehmigungsprozess benötigt, um dann endlich 2020 mit der Entkernung bzw. dem Umbau der Sturmhaube zu beginnen.
Das ist aber wirklich ein langer Weg, ne?
Wir befinden uns in einem hochsensiblen Naturschutzgebiet. auf vielerlei besondere Lebewesen und Flora und Fauna muss hier Rücksicht genommen werden und Dünenschutz ist Inselschutz. Dann haben wir das selbstverständlich getan und haben uns dann aber auch gefreut, dass wir nach der langen Planungsphase Anfang 2020 wirklich beginnen durften. Nur dann kam kurz danach Corona. Das hat das Ganze wirklich sehr spannend gemacht, da durch Corona hat man erstmal kennengelernt, was es heißt, wenn 40, 50 Handwerker längere Zeit dann Corona-positiv waren und selbstverständlich nicht auf der Baustelle haben tätig sein dürfen. Oder dass man den einen oder anderen Diebstahl in dieser Zeit auf der Baustelle erlebt hat. Es war eine spannende Zeit, wo man wirklich sehr viel hat lernen dürfen und aber auch wachsen dürfen zur gleichen Zeit.
Aber das heißt, ihr habt dann wie viel Jahr, also weil Oktober 22 war ja dann zunächst eine, also was wurde Oktober 22 war was fertig dann?
Wir haben zu Oktober 22 erstmalig das Restaurant wieder eröffnen dürfen, hatten aber ein paar wenige Monate vorher schon unseren kleinen Strandkiosk, unsere Strandversorgung eröffnet, auf dem Grundstück der Sturmhaube, auf der Terrasse, der bis heute weiterhin unsere Strandbesucher und auch Spaziergänger 365 Tage im Jahr verwöhnt.
Du meinst, also unten jetzt hier gleich, ne?
Direkt auf der Terrasse der Sturmhaube, ja.
Ich war jetzt gerade wie gedanklich am Strand und denke, da habe ich jetzt...
Nein.
Dann weiß ich, was du meinst. Das heißt, ihr habt gut, wenn ihr 2020 angefangen habt, also ihr habt dann 2-3 Jahre, bis alles fertig war, ja umgebaut, ne? Und alles fertig gemacht
sozusagen. Ja, wir sind tatsächlich, ist die Sturmhaube ein relativ großes Gebäude. Wir haben fast 700 Quadratmeter Nutzfläche pro Etage und wir sind komplett unter Keller, das Erdgeschoss, wo sich das Restaurant als auch die Hauptküche und unser kleiner Veranstaltungsraum, der Leseraum, befindet. Im Dachgeschoss haben wir inzwischen 6 Hotelzimmer eingebracht, weil wir allen Gästen die Möglichkeit bieten wollten, langfristig diese Blicke hier zu genießen und im Hotelbereich hier das so als solches noch nicht gegeben hat, sodass es uns ein großes Anliegen war, Gäste langfristig in die Sturmhaube zu holen und einzuladen, um halt diese unglaubliche Natur langfristig zu genießen.
Und das ist ja auch wirklich, wenn man jetzt hier so sitzt und eben nach draußen schaut, aber auch wenn man hier diesen Raum sieht, in dem wir gerade sind, der ist irgendwie gefühlt auch 5 Meter hoch. Das ist Wahnsinn, das ist eine natürlich Exklusivität, die man hier hat, weil bei 6 Zimmern,
du 6 Zimmern, gerade, richtig.
Suiten muss man ja auch sagen, ist es natürlich wirklich ganz individuell.
Es ist sehr individuell, also kein Raum allein aufgrund der Architektur gleich dem anderen. Wir haben 3 Suiten und 3 Doppelzimmer. Jedes der Zimmer ist individuell eingerichtet. Wir haben uns ein bisschen angelehnt an das Wahrzeichen der Kampner Gemeinde im Sinne der Farbgestaltung. Das ist die Stranddistel, die hat ein sattes grünes Blatt. Wir sitzen gerade auf einem Sofa, das mattgrün ist, nenne ich es mal. Die Wandfarbe ist eine leichte Silberfarbe. Das ist ein wenig das Silverlining um das Blatt der Stranddistel. Und wenn die Stranddistel dann wirklich in voller Blüte steht, ist sie sehr flieder-lila-farben. Und das wollten wir ein wenig durch unsere dicht schließenden Gardinen darstellen.
Habt ihr das mit dem Innenarchitekten gemacht oder Innenarchitektin?
Genau, wir hatten damals Unterstützung von einer Innenarchitektin als auch von unserem Architekten und wir haben insgesamt probiert, einen roten Faden durch alle 3 Etagen fließen zu lassen. Das war uns oder mir persönlich ein sehr großes Anliegen, dass wir da eine kleine Oase schaffen, die sich ein wenig gen Norden, sag ich mal, gen Skandinavien orientiert hat. Denn aus unserer Sicht ist manchmal weniger mehr.
Das heißt jetzt, wenn wir jetzt nochmal die Zuhörer mitnehmen, zum Beispiel ins Restaurant, mit auch diesem wunderbaren Blick, wie würdest du da das Design beschreiben?
Schlicht, unaufdringlich, da wir ganz gerne den Fokus unserer Gäste, unserer Besucher nach draußen lenken wollten. Also wir sind etwas dunkler von der Farbauswahl im Innenbereich geblieben, um die Natur durch die Fenster hindurch besser wahrnehmen zu können. Und das ist uns sehr gut gelungen. Letztendlich sind wir hier, um eine Auszeit inmitten der Natur zu vermitteln, zu ermöglichen, um dann aber auch den Gästen kulinarisch als auch im Getränkebereich die ein oder andere Köstlichkeit servieren zu können. Und ich kann wirklich sagen, die Küche ist sehr exquisit.
Genau, das ist jetzt auch genau das nächste Stichwort, weil das total spannend ist. Also, das ist ja die Sturmhaube. Erklär das mal, wie ist das, wann geht's? Also, ihr fangt wahrscheinlich dann mit mittags immer an? Wie ist es überhaupt strukturiert?
Also wir haben dadurch, dass wir fast 365 Tage im Jahr Besucher im Haus haben, durch die 6 Hotelzimmer, fangen wir morgens schon relativ früh an tatsächlich und servieren ab 8.30 Uhr, nicht früher. Unsere Gäste schlafen meist länger. Selten sitzt jemand um 8.30 Uhr im Restaurant zum Frühstück. Genau, beginnen wir mit dem Frühstück ab 8.30 Uhr für unsere 6 Hotelzimmer und dann hat man maximal 6 bis 15 Gäste beim Frühstück. Wohin gehen wir aber überlegen, das vielleicht extern zu öffnen, da die Wünsche unserer Gäste, unserer Nachbarn, einiger Besucher doch auch da sind, diese Blicke am frühen Morgen auch mitzugenießen. Und deswegen sind wir gerade in der Planung, um unser Frühstückskonzept etwas anzupassen, etwas zu verändern.
Und das heißt also jetzt in 2025 könnte es, habt ihr das euch vorgenommen?
Es ist unser Ziel. Wir haben einiges vor in 2025 und wir sind fest überzeugt, dass das, was wir anbieten, soll 110%ige Qualität sein. Ansonsten lassen wir es und da spielen 2, 3 Faktoren mit rein. Und wenn diese Faktoren zutreffen, dann ist die Überlegung, das Frühstück auch auswärtigen Gästen zu ermöglichen bei uns im Hause.
Genau, und wenn es dann soweit ist, dann werden wir es natürlich auch mitteilen, dass es das gibt. Das heißt, wenn das Frühstück durch ist, kommt zwangsläufig das Mittagessen.
Ganz genau, wir öffnen zurzeit jetzt in der ruhigeren Winterzeit, in den Nebenmonaten, das Lokal meist ab 12 bzw. 13 Uhr. Und dann servieren wir durchgehend eine warme Küche unten im Restaurant und haben viele Köstlichkeiten aus der Nordsee, aber auch von der näheren Umgebung vom Festland. Ich persönlich finde, dass die Zeiten, wo man sich Doraden aus dem Mittelmeer schicken lassen muss, sind vorbei. Wir probieren wirklich hier sehr nah unsere Händler zu sourcen, nenne ich es mal, um dann wirklich auf lokale Produkte zurückgreifen zu können. Das ist uns, mir persönlich, sehr wichtig.
Aber Felix, das frage ich immer jeden, der mir das erzählt, weil ich habe immer, also ich bin ja immer so naiv gewesen und habe gedacht, okay, da ist jetzt da vorne der Fischer am Strand und der fischt mir was raus. Aber das ist hier irgendwie gar nicht so. Das heißt, ich habe immer gehört, man muss dann irgendwie Dänemark oder so. Also wenn man jetzt Fisch haben will oder wie, was ist da eure oder wie ist das bei euren Lieferanten? Wie
macht ihr das? Ist ähnlich. Wichtig ist mir, dass der Fisch aus der Nordsee kommt bei uns. Und wir haben einen ganz tollen Fischhändler, der für uns oder generell nach Dänemark hochfährt und dann Esberg, Hanstholm, die ganzen Fischauktionshäuser, ich nenne es mal überspitzt, abklappert, um dort die besten Fischprodukte zu sourcen. Und wir sind mit dem Herrn sehr zufrieden aufgrund dessen, dass es ein kleineres Team ist und er auch ganz offen mit uns spricht und sagt, Felix, die Qualität der Seezunge, der Meerforelle kann ich euch heute nicht empfehlen. Bitte sagt es lieber aus, weil die Qualität heute kann ich nicht vertreten und dann kommt es auch genauso, dann wird das Produkt ausgesagt, weil wir möchten uns über Qualität definieren und nicht über schlechte Qualität.
Das heißt, ihr habt erstmal eine Karte wahrscheinlich ganz normal und habt ihr dann auch so Tagesgerichte, also Tagesfang oder sowas mal, ist das bei euch auch so?
Ja, haben wir und zwar je nachdem, wenn uns unser Fischhändler dann anruft, sagt er, Felix, Markus, mein Küchenchef ruft er meistens an, in aller Ehrlichkeit, sagt er, heute haben wir Fang des Tages, das kann mal ein Seeteufel sein, das kann mal ein besonderer Steinköhler sein. Also je nachdem, was dann gerade in den Auktionshallen frisch gehandelt wird, das ist uns dann extrem wichtig, dass wir dann auch diese frischen Produkte als Tagesempfehlung anbieten. Und wir haben eine Karte, die nicht 25 Positionen umfasst, sag ich mal im Vor- und Hauptgang, Speisenbereich, sondern wir probieren da auch wirklich das, was wir machen, mit einer 110%igen Qualität anzubieten und dann rotieren wir da wirklich fast täglich auch mit Tagesempfehlung, um den Besuchern, die oftmals auch viele Wochen auf der Insel verbringen, eine gewisse Abwechslung zu bieten und das gelingt uns wirklich immer sehr gut.
Das ist also dann, ist das deutsche Küche oder wie nennst du das?
Ja, das ist werde ich öfters gefragt, wenn ich ehrlich bin und ich nenne es einfach mal Neogut bürgerlich. Mir ist einfach wichtig, dass es lokal bezogen ist und wie ich bereits erwähnte, dass die Produkte, manche Produkte, da kommt man leider nicht drum herum, die von etwas weiter auf die Insel bringen zu lassen, was ja auch eine Besonderheit ist. Es ist nicht immer alles jederzeit sofort auf der Insel verfügbar aufgrund der geografischen Gegebenheiten, sodass man doch sich im näheren Umkreis eigentlich gut aufstellen sollte. Und das ist ganz klar auch unser Ziel und wir leben das.
Zum Beispiel Lamm und sowas kriegt man ja aus der Nähe, oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben in Keitum einen ganz tollen Partner, den Gänsehof, wo wir dann oftmals unsere frischen, ob das nun Lammbratwürstchen sind, Lammlachse oder auch Lammkarrees beziehen.
Ja, toll, weil ich finde es auch immer wichtig, dass du das halt regional möglichst machst. So, das heißt, ich kann den ganzen Tag bei euch essen, oder wie? Also 12, 13 Uhr geht's los und dann?
Und dann ist es, je nachdem, in der ruhigeren Jahreszeit erlauben wir uns das Lokal etwas früher zu schließen, aufgrund dessen, dass wir noch ein junges Team sind. Wir sind ein Startup, wir also haben gerade eine erfolgreiche zweite Sommersaison hinter uns gebracht und auch da, wir sind noch ein bisschen darauf angewiesen, das Team wachsen zu lassen, aber mir ist sehr daran gelegen, das Team organisch wachsen zu lassen, weil auch wir natürlich unsere Erfahrungswerte, nenne ich es mal, in den ersten ein, zwei Sommern haben sammeln dürfen. Und einer der größten Erfahrungswerte ist ganz klar, dass man den Menschen nur vor den Kopf gucken kann und nicht in den Kopf.
Okay, wie meinst du das?
Im Sinne von, auch wir haben den einen oder anderen Mitarbeiter dann verloren, beziehungsweise haben sie gehen lassen, weil wir gemerkt haben, dass der ein oder andere Mitarbeiter wirklich nur für seinen Gehaltscheck arbeitet, wo wir hingegen hier ein wirkliches Miteinander pflegen. Und das ist uns extrem wichtig, weil wir kommen sehr, sehr gerne zur Arbeit. Und nur so geht es in der heutigen Zeit eigentlich auch aus meiner Sicht. Also ich bezeichne mich immer ab und zu, ganz überspitzt gesagt, als Papa von dieser kleinen Familie, die wir inzwischen geworden sind. Und meine Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter und aus meiner persönlichen Sicht ist das der einzigst logische Kreislauf, den es heutzutage noch geben sollte.
Ja, und man muss ja, das Wichtigste ist ja, also die Gäste sind natürlich wichtig, aber die Gäste können nur kommen, wenn man halt gute Mitarbeiter hat, sonst wird das, bleibt die Küche kalt, sagt man immer so schön. Wie ist es denn, jetzt müssen wir auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, es ist ja nicht nur Restaurant, es ist ja auch eine, wie ich neudeutsch sage, wahrscheinlich Event-Location. Was kann man denn hier so machen?
Wir sind fast schon Erlebnisgastronomie, würde ich es nennen. Und ganz klar auch eine Event-Location. Bei uns beginnt es im Dachgeschoss mit den 6 Hotelzimmern. Wir sprachen bereits über unseren Strandkiosk auf unserem Grundstück, der, wo viele Strandbesucher in den Sommermonaten und auch Spaziergänger in den Wintermonaten einfach sich nochmal eine Currywurst Pommes abholen. Manche genießen auch einfach ein Minztee mit einer Waffel dazu. Die sind übrigens sehr lecker. Des Weiteren haben wir eine große Bar im Restaurantbereich, wo wir auch wirklich sehr gut aufgestellt sind, im Spirituosenbereich, im Cocktailbereich. Wir haben ein sehr erfahrenes Team, das da fast jeden Wunsch erfüllen kann. Und wir haben, eins meiner persönlichen Highlights, auch im Keller eine kleine, ich nenne es mal liebevoll, Nano-Brauerei, weil wir wirklich Kleinstmengen produzieren, aber auch da der Absatz steigt stetig. Wir sind bereits in über 25 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften vertreten. Und wir haben einen großen Kinderspielplatz auf der Terrasse mit einer 30 Meter langen Seilbahn. Unsere Außenbar wird wirklich auch sehr stark frequentiert, genau. Gerade in den Sommermonaten.
Nein, weil diese, da hatten wir uns ja schon unterhalten, als wir uns letztens sahen. Das ist ja, die ist ja der Wahnsinn. Also diese, da musst du nochmal bitte sagen, was ihr da alles mitmachen könnt, weil das ist ja irgendwie so rundum. Ja.
Also wir haben da einen Ort geschaffen, der ganzjährig unseren Besuchern die Möglichkeit gibt, im Freien, aber dennoch geschützt von Wind und Wetter, die Blicke zu genießen und sich von uns und meinem Team verwöhnen zu lassen.
Das ist Aspria, dein Club in Hamburg-Uhlenhorst. Fitness, Wellness, Tennis, Pool. Über 130 Kurse pro Woche. Ein großer Spa-Garten für Urlaubsfeeling und tolle Angebote für Kinder und die Familie. Wir sind Aspria. Das ist dein Wohlbefinden. Werde noch heute Mitglied und sichere dir 50% auf die ersten 2 Monate. Mehr unter aspria.de/Angebot.
Also das heißt, du kannst das, kannst du auch öffnen und so, ne? Oder nicht diese Glasgeschichte da? Oder?
Ganz genau. wir haben, wie der ein oder andere gastronomische Betrieb auf der Insel, haben ein paar Windschutzwände, mit denen wir ein wenig Luft oder auch keine Luft auf unsere Terrasse hineinlassen können, sodass wir da wirklich sehr gut mit den Wetterbedingungen umgehen können. Wir sagen immer, dass es eigentlich bei uns auf der Terrasse nur schlechte Kleidung gibt Wind und Wetter und alles, was von oben kommt, das nehmen wir gerne.
Das ist gut. Mit wie viel Personen kann ich denn sozusagen bei euch feiern maximal? Oder auch präsentieren, wenn ich eine Autopräsentation habe, was auch immer.
Also wir hatten schon Events im Laufe der letzten 2-3 Jahre, ob das nun private Veranstaltungen sind, über Hochzeiten, Geburtstage, besondere Anlässe, gar Tagungen oder auch größere Veranstaltungen bis zu 1000 Gästen auf dem Grundstück. Sowas in der Größenordnung haben wir schon mal sehr erfolgreich dargestellt. Und das sind auch wirklich Tage, die fordern uns und das Team sehr. Aber es macht auch wirklich Spaß, wenn man dann so viele glückliche Gesichter bei uns auf der Terrasse hat.
Ist denn eher, was ist es denn, also was sind so die meisten, wenn du jetzt guckst, in den vergangenen 2 Jahren, sind das meist so wie Hochzeiten oder sind das eher Firmenpräsentationen oder ist das irgendwie, sind das große Geburtstage? Was würdest du sagen, was ist so der?
Also wir haben, ich muss ehrlich sagen, es ist eine gute bunte Mischung. Wir haben von unserem Auftakt-Event-Wochenende mit Mercedes-Benz Deutschland, wo Autos präsentiert wurden, wo man wirklich hier Fahrten machen konnte, über Geburtstage, wo der ein oder andere bekannte Sänger aufgetreten ist bei uns, auch schon.
Deutsche kleine, Sänger oder was für Sänger sind da aufgetreten?
Deutsche Sänger sind dort aufgetreten. Ich bitte dich aufgrund unserer Diskretion, was natürlich bei uns in der Gastronomie das höchste Gut ist. Mhm. Haben wir aber auch schon Autopräsentationen, wie ich sagte, Geburtstage, Taufen gar. Wir haben viele, viele unterschiedliche Veranstaltungen in allen Größenordnungen bereits bekatern dürfen.
Das macht ihr auch?
Auto. Im kleineren Stil, sag ich's mal, aber haben wir auch schon machen dürfen. Und es ist spannend, weil es sich sehr positiv entwickelt. Und wir haben unsere eigene kleine Eventreihe diesen Sommer gehabt, die nannte sich Sturmfrei. Da haben wir mal einen DJ gehabt, wo die Leute dann ein wenig das Tanzbein geschwungen haben. dann haben wir aber auch ganz tolle Akustikmusik gehabt, weil wir nicht nur das ein oder andere Publikum ansprechen möchten, sondern wir möchten uns etwas breitbeiniger aufstellen. Ich denke gerade an den Sommer zurück, ein junger, toller Mann, einfach nur mit der Gitarre hat er viele 100 Gäste begeistert, die dann wirklich so einfach Akustikgesang wirklich getanzt haben, wie ich das noch nie gesehen habe. Oder mal einfach Gesang, wo ich gerade zu Gesang komme. Erstmalig lassen wir ein Event aufleben nächstes Jahr, um da nochmal was anderes anzubieten, was anderes zu schaffen, welches sich Klassik am Meer nennt. Wir haben nächstes Jahr ein 12-Mann starkes Streichorchester bei uns auf der Terrasse mit einem sehr bekannten Tenor, Herr Bastian Thomas Kohl.
In welchem Monat wird das sein, 2025?
Das wird am Freitag, den 23. Mai bei uns stattfinden. Und wir sind sehr gespannt, wir sind gerade in der Plakatfindungsphase, wie genau wir das wo bewerben etc. Ist wirklich ein spannendes Thema. Die ein oder andere Lesung wird es bei uns geben im Leseraum, unserem kleinen Veranstaltungsraum, weil wir einen gewissen Mehrwert für alle unsere Gäste schaffen wollen. Und weil wir einfach die Erfahrung gesammelt haben im Sommer bei der Veranstaltung mit dem DJ, da sind viele Jüngere und mittleren Alters zu uns zu kommen, dann hatten wir aber auch diese Akustikkonzerte und das war bunt gemischt und das finde ich gerade so toll. Wir sprechen wirklich alle Altersgruppen an und es ist ein tolles Miteinander auch auf Terrasse und ich habe es schon die letzten 2 Sommer wirklich sehr positiv wahrgenommen, weil es gab Veranstaltungen, da saß das ältere Ehepärchen mit einem Minztee, einer Waffel vom Kiosk, hat das genossen. Zur gleichen Zeit hat der eine oder andere ein Glas Sprudel genossen. Der eine oder andere gar hat sich ein Champagner gegönnt, auch ein Fläschchen.
Großes Fläschchen.
Und das war wirklich schön zu sehen, dass man da alle auf einem Ort irgendwie was miteinander verbindet.
Weil du holst ja alle ab. Das ist ja immer ganz wichtig zu sagen. Also, Currywurst, Pommes kriegst du am Strandkiosk bei euch. Du kannst aber auch dann, wenn die Qualität gerade stimmt, der Seezunge, dann gibt es die Seezunge. So, es gibt den Champagner, es gibt das selbstgebraute Bier.
Selbstgebraute Bier, 4 Sorten inzwischen.
Das wollte ich mir noch ganz kurz hören.
Also, das ist wirklich spannend. Also das Bierthema ist eine sehr spannende Materie und wir sind sehr froh, dass wir da einen jungen, tollen Mann haben für uns gewinnen können, den Pascal, der inzwischen auch einen internationalen Bierpreis gewonnen hat mit unserem Kampener Pilz.
Also das heißt Kampener Pilz.
Das Bier heißt Kampener Pilz.
Ja, eine gute Sache eigentlich. Und natürlich geschützter Begriff.
Begriff, allein aufgrund dessen, dass der Name Kampen da drin vorkommt, ist es ortsgebunden. Sprich, wir produzieren alle unsere 4 Sorten bei uns im Kellergeschoss. wo der Pascal sein Handwerk, sein Hobby zum Beruf gemacht hat.
Ja, ich finde das eine total tolle Idee. Ist es da nicht sogar, gibt es noch eine Brauerei auf Sylt?
Es gibt noch eine weitere Brauerei im Inselnorden. Unabhängig davon haben wir uns aber sehr positiv entwickelt und wirklich ein gutes Standing erarbeitet und sind auch stetig dabei, das weiter auszubauen und zu überlegen, wie wir da den Namen noch ein wenig weiter auch aufs Festland tragen können.
Ach cool, weil du hast ja eben gesagt, ihr seid schon in 25 Läden gelistet.
Ganz genau, in knapp 25 gastronomischen Betrieben und Läden sind wir gelistet auf der Insel. Und das ist auch für uns gerade so die Kapazitätsgrenze, das, was wir beliefern können. Weil wir müssen natürlich sicherstellen, dass in der Sturmhaube niemals ein Gast auf dem Trockenen sitzt.
Das ist wichtig. So, und jetzt, mit dir geht das, vergeht die Zeit so schnell. Und wir müssen eigentlich, ganz wichtig ist erstmal, wir müssen irgendwie nochmal auf deinen Lebenslauf kommen, weil dass die Leute mal wissen, dass du auch auf Sylt aufgewachsen bist. Ja. Erzähl einfach noch mal sozusagen kurz aus deinem, du bist jetzt 36, erzähl noch mal kurz aus deinem Leben, wie du, also aufgewachsen und Ausbildung.
Gerne. Ich bin auf der Insel groß geworden und habe dann aber auch relativ schnell nach den ersten Sommerjobs das Bedürfnis gehabt, die Insel auch mal zu verlassen. Aufgrund unserer Familienverhältnisse habe ich das Privileg gehabt, im Hotelstadt Hamburg aufwachsen zu dürfen bis zu meinem 14. Lebensjahr. Und danach habe ich mich gefreut, dass wir dann umgezogen sind, wo man dann mal Rasen mähen konnte und andere Sachen machen konnte. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann habe ich gewusst, ich würde auch gerne Gastronomie machen, wie meine Eltern auch. Und mein Papa hat immer gesagt, Felix, viel zu viele Stunden für viel zu wenig Geld. Du machst erstmal ein Praktikum beim Metallbauer. Das habe ich dann auch gemacht.
Ach, wirklich?
Aber ja, das war, ich habe damals in meinem Praktikum bei Gosch in List die große Hummer-Weltkugel auf dem Dach installiert in diesem Praktikum. Das werde ich nie vergessen. Die gibt es übrigens heute noch. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das habe ich auf dem Dach installiert da. Ich habe festgehalten, der Herr hat geschweißt. Genau. Und dann bin ich von der Insel gegangen nach Hamburg, um dort meine Ausbildung im Hotel für Jahreszeiten anzutreten. Damals musste man sich noch bewerben, um länger warten, um zu sehen, ob man den Job dann erhält, den Ausbildungsplatz, weil es gab damals sehr viele Mitbewerber auf ein paar wenige auszubildenden Stellen.
Und ich meine, das für Jahreszeiten, also das ist ja nun das bekannteste Hotel, eines der bekanntesten in Deutschland, ist gerade wieder, hat gerade wieder eine ganz tolle Auszeichnung gekriegt vor ein paar Tagen und kriegt eigentlich jedes Jahr irgendwelche Auszeichnungen. Also von daher, ist ja nun eigentlich das Haus, das man in Hamburg oder auch deutschlandweit haben kann.
Auf jeden Fall. Ich habe mir einige Hotels in Hamburg angeguckt und habe aber aufgrund des menschlichen Faktors mich dann für den Ausbildungsplatz im Hotel für Jahreszeiten entschieden und das war bis heute die richtige Entscheidung. Ich habe ganz tolle Mitauszubildende kennenlernen dürfen und auch Herr Ingo C. Peters, der jetzige oder immer noch jetzige Hoteldirektor, ein ganz feiner Herr, der uns wirklich eine tolle Ausbildung ermöglicht hat. Und nach meiner Zeit im Vierjahreszeiten, wo ich dann als abgeschlossener Restaurantfachmann und Barkeeper das Hotel verlassen habe, bin ich nach London gegangen, weil ich habe von einer Hoteleröffnung in London, dem Savoy Hotel, gehört. Und im Savoy Hotel, ich sprach kein Englisch, soll ich dazu sagen.
Du sprachst kein Englisch?
Ich habe da, also mein Schulenglisch hatte ich, hatte noch kein Auslandsjahr hinter mir und hatte mich beworben auf die Position eines Rezeptionisten. Da sagte der Rezeptionsleiter in London, ich weiß nicht, Felix, das lassen wir mal besser. Ich habe gesagt, es ist aber die Eröffnung des Jahrzehnts und ich bin dabei, ob ich nun Tellerwäscher mache oder Page, ich bin dabei. Ich würde es wirklich gerne machen. Und so kam es dann auch, als Page durfte ich dort unterstützend tätig sein, nenne ich es mal. Ich fragte mich dann auch lange Zeit, was der Pagenjob eigentlich beinhaltet, weil die hatten Luggage-Porters, die haben sich um das Gepäck der anreisenden Gäste gekümmert. Es gab Herren und Damen, die haben die Autos von den Gästen in die Garage gefahren, wieder hochgeholt. Und ich habe Sachen gemacht, wie wenn ein Gast eine bestimmte Zeitung haben wollte, die wir nicht vorrätig haben, dann bin ich losgegangen in die Stadt hinein und habe diese Zeitung besorgt. Und ein Nein gab es damals nicht, das war möglich machen. Und war wirklich eine sehr spannende Zeit, eine sehr prägende Zeit auch in London. Habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, war eine Neueröffnung, meine erste Neueröffnung eines Hotels. Ich kann mich noch erinnern, wie wir am Vorabend der Eröffnung noch Telefone und Fernseher in den Zimmern installiert haben und am nächsten Tag wurde das Hotel am 10.10.2010 um 10.10 Uhr von Prinz Charles eröffnet. Das war schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. War eine sehr, sehr schöne Zeit in London, muss ich wirklich sagen.
Aber du warst dann nach London ja noch weiter weg.
Nach London hat es mich dann nach Kanada verschlagen. Ich durfte dort mit derselben Hotelkette damals Fairmont nach Kanada gehen und habe dort in drei Häusern arbeiten dürfen. Ich war einmal im Banff Springs Hotel, das ist in Banff, im Banff National Park. 50 Kilometer die Straße hoch, das ist um die Ecke, habe ich dann im Lake Louise Hotel arbeiten dürfen, Fairmont Chateau Lake Louise, was unglaublich war. Das war einfach dort diese Wildernis, das die Natur, das Wildleben, das war was ganz Besonderes. Über Naturkatastrophen, die man mit hat erleben dürfen, Lawinen, Schlammlawinen, Überschwemmung, das war sehr prägend, weil die Kanadier haben eine ganz andere Wertschätzung für die Natur, so empfinde ich es persönlich, als wir in Deutschland. Natur und Familie stehen an erster Stelle, Statussymbole waren dort zweitrangig. Ich kann noch ein bestimmtes Beispiel aufführen. Bevor man sich dort ein BMW gekauft hat, wurden zwei Toyotas gekauft, dann hatte die Familie ein Auto mehr und es war nicht so wichtig. Auch unsere Hotelgäste, und wir haben sehr, sehr gute Preise und Durchschnittsraten die Nacht genommen, die sind auch manchmal in Flipflops und Jogginghose eingecheckt, weil sie wussten, ich gehe gleich auf den Berg. Also das war ein anderer, das war anders dort.
Ja.
Und das hat mir sehr imponiert und es war eine gewisse Erdung und Ehrlichkeit dahinter, hinter dem Beruf. Gerade nach Sylt, Hamburg, London hat mir das persönlich sehr gut getan und gefallen.
Aber du bist nach Kanada dann direkt nach Sylt zurück?
Nach Kanada, ich war noch kurz in Vancouver, beziehungsweise auf Vancouver Island,
ja.
Damals als Teil einer Taskforce für den Besuch der englischen Königsfamilie, mussten wir dort etwas unterstützend tätig sein. Das war auch eine sehr spannende Zeit auf Vancouver Island, wo dann letztendlich der Kanada-Besuch stattgefunden hat von Kate und William. Sehr prägend, sehr spannend und bin dann aber nach fast 6 Jahren oder knapp 7 Jahren doch wieder nach Sylt zurückgekommen für meine erste Selbstständigkeit hier in der Sturmhaube.
Ja, und genau, das ist toll. Und das ist die erste Selbstständigkeit, muss man dazu sagen. Und es war ja auch, ich glaube, das hast du auch deshalb natürlich gemacht, weil du eben Sylter bist und die Insel kennst. Darum hast du wahrscheinlich auch gesagt, hey, du bist ja auch so mit der Sturmhaube aufgewachsen und darum war es für dich klar, dass du dann, wenn hier, oder?
Wenn dann hier, weil ich glaube, man muss einfach mal weg gewesen sein von der Insel, um andere Kulturen, andere Menschen, andere Städte zu sehen, zu erleben und kennenzulernen. Und der Austausch mit vielen unterschiedlichen Kulturen, Nationalitäten in den unterschiedlichen Häusern, in denen ich habe arbeiten dürfen, öffnet einfach den Blickwinkel und man nimmt Dinge vielleicht etwas anders wahr und macht sich nicht mehr über die ganz so kleinen Kleinigkeiten im Leben so sehr verrückt. Das war wirklich unglaublich durch diese Vielfalt der Menschen, mit denen man in allen den Destinationen, in denen ich habe leben und arbeiten dürfen, ausgesetzt war. Das war sehr spannend und vor allem prägend für mich persönlich. Und dann wusste ich aber auch nach einer gewissen Zeit, was ich an der Heimat hatte.
Du warst aber auch immer am Gast in den Positionen, wie ist es hier? Bist du hier sozusagen, kümmerst du dich hier um das Kaufmännische mehr oder bist du auch präsent im Restaurant? Wie ist das?
Also, beides muss ich ehrlich sagen, weil, und das hat mich auch vor Herausforderungen gestellt, weil ich arbeite gerne viel, ich bin gerne im Restaurant, ich bin gerne am Gast, ich heiße gerne Gäste willkommen. Zur gleichen Zeit habe ich in meiner jetzigen Rolle aber auch festgestellt, dass es mindestens, also eher zu 80-90% die Büroarbeit, das Administrative dahinter ist, was mindestens genauso wichtig, wenn nicht, eigentlich ist es das Wichtigste. Aber zur gleichen Zeit funktionieren auch nur gastronomische Betriebe, wo man selbst noch präsent ist. Und ich mache das sehr gerne. Das ist für mich dann der Ausgleich zum Büro, wenn ich dann am Abend im Restaurant bin, die Gäste willkommen heißen darf. Ich nehme auch gerne mal die Garderobe ab und heiße jeden Gast persönlich willkommen. Und das in Kombination mit Daniel, meinem Bruder, ohne den das Ganze hier nicht funktionieren würde, ist auch wirklich, das ist fast schon ein Familienbetrieb, wenn es nicht ein Familienbetrieb ist. Die kleine Schwester ist nochmal, die Amelie, hinzugekommen. Papa und Mama unterstützen auch ungemein, wo sie nur können. Und meine persönliche bessere Hälfte unterstützt mich auch sehr. Und es ist wirklich schon ein fordernder Betrieb. Wir betreiben Gastronomie auf fast 2500 Quadratmetern, nur von der Gebäudefläche, ohne Terrassenfläche. Und da brauchst du diesen familiären Rückhalt, diese Stärkung aus dem Hintergrund. Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren.
Ich finde das sehr spannend und wir haben auch schon mächtig überzogen, weil ich gar nicht auf die Zeit achte, weil du so interessante Dinge erzählst. Aber wir haben auch ganz viel erzählt. Jetzt ganz wichtig, die drei Fragen, die immer zum Schluss kommen. Und du bist Experte. Wie würdest du Sylt jemandem erklären, der noch nie auf der Insel war? In wenigen Sätzen?
In wenigen Sätzen würde ich so erklären, dass Sylt eine unglaubliche Oase der Ruhe ist, wenn man das möchte. Zur gleichen Zeit kann man aber auch überspitzt gesagt, Highlife in Tüten erleben, in manchen Monaten im Jahr. Es ist ein Spagat zwischen Natur, zwischen manchen auch gesehen und gesehen werden. Und es ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Es ist ein besonderer Fleck und auch international inzwischen sehr bekannt.
Und ganz kurz, wo lebst du auf der Insel?
Ich lebe in Tinnum. Und bin dort sehr glücklich.
Da sind auch die schön diese Salzwiesen und sowas gleich.
Genau, ne? Die Salzwiesen sind dort. Da kann ich mit Greta, meinem kleinen Hund immer, so klein ist er gar nicht mehr, spazieren und laufen gehen. Und das gibt einem natürlich auch eine gewisse Kopffreiheit dann.
Schön. Dann ist noch die Frage, wie du welchen Sylter, Sylterin du irgendwie besonders beeindruckend findest.
Du, ich muss sagen, ich finde, es gibt einige, die ich beeindruckend finde, aber für mich persönlich ist es der Zusammenhalt auf der Insel. Sprich, es sind dass im Sommer die Rettungsschwimmer sind, ob das die Deichschützer sind, ob das die, ja, die Menschen sind, die die Insel wirklich am Laufen halten, der Schutz, der Erhalt und dann natürlich auch der Spagat zum Tourismus. Und alle, die hier leben und arbeiten, die sind diejenigen, vor denen ich den Hut ziehe, weil wir haben unglaubliche Grundstückspreise, die Mieten sind sehr hoch. Und vor all diesen Menschen, die, mit denen wir zusammen diesen Spagat schaffen, vor den Menschen ziehe ich den Hut.
Ja, das finde ich gut. Das, weil, genau, nur zusammen kann man es ja auch schaffen, sozusagen.
Ganz genau.
Und wenn du einen Wunsch frei hättest für die Insel, was verändern könntest, was wäre so da
dein Wunsch? Mein Ansatz wäre ganz klar, dass ich mir Unterstützung vom Land wünschen würde in Bezug auf den Ausbau der Zweigleisigkeit der Deutschen Bahn, weil wir haben auf der Insel 5.000 bis 7.000 Pendler und ohne die würde es auch nicht funktionieren. Und ich muss sagen, was diesen Menschen zugemutet wird, um auf die Insel zu kommen, um ihre Arbeit zu entrichten, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist wirklich sehr, inzwischen, es wird immer schlechter und die Angst besteht, dass man irgendwann nicht mehr genügend Mitarbeiter auf die Insel bringen kann, weil die schlichtweg keine Lust mehr haben. Manche Mitarbeiter schaffen es nicht, nach dem regulären Betrieb an Grillabenden teilzunehmen, weil sie dann noch 3 Stunden auf die Bahn warten müssen. Und immer weniger Menschen möchten aufgrund dessen auf der Insel arbeiten.
Genau, das ist ein super Wunsch an die Deutsche Bahn. Kann ich mich nur anschließen. Ganz herzlichen Dank, Felix.
Sehr gerne. Danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.